ist Patricia und gleich kommt natürlich euer Kinderhörspiel. Aber ich habe auch noch einen Tipp, was ihr danach machen könnt. Klickt euch doch einfach mal weiter zu unserem Kakadu-Fragen-Podcast. In der letzten Folge habe ich zusammen mit Merida was zu dieser Frage rausbekommen.
Warum machen die Kleinen den Großen eigentlich so viel nach?
Und jetzt können es alle nachmachen, nämlich den Podcast hören, ist klar. Bis dann.
Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
Hatschi oder wie Fido und ich einmal die Welt retteten. Von Birgit Schössow. Es war Sonntag. Die Sonne schien und eigentlich hätte ich jetzt gerne draußen mit Fido gespielt. Fido ist mein Hund. Aber leider war ich am Samstag nass nach Hause gekommen. Mächtig nass. Kurz vorher hatte ich mir an Julias Eiswagen im Stadtpark nämlich ein prima Erdbeer, Pistazie, Schokolade, Tutti-Frutti-Eis geholt und wollte mit dem Eis in der Hand ein bisschen auf dem Brunnenrand vom großen Stadtparkbrunnen herumbalancieren. Das allein wäre ja noch kein Problem gewesen, aber irgendwann stolperte ich ein wenig, verlor die Balance und zusch, plumpste ich ins Wasser. Fido sprang gleich hinterher, um mich zu retten, was aber gar nicht nötig gewesen wäre, denn der Brunnen ist nur knietief. Und so wurden wir beide nass. Für Fido war das ja kein Problem. Der schüttelte sich kaum, dass er aus dem Brunnen geklettert war. Das Wasser spritzte nur so um ihn herum. Er sah fast so aus wie die Rasensprenger, die dort im Park überall auf der Wiese verteilt sind. Ich schüttelte mich auch, aber bei mir klappte das nicht. Also zockelte ich immer noch pitschnass neben dem trockenen Fido nach Hause. Mama und Papa staunten nicht schlecht, als ich triefend vor ihnen stand. Papa zog mir die klitschklatschnassen Sachen aus und steckte mich in die heiße Badewanne. Aber das brachte nichts. Ich bekam trotz all meiner Erkältungen und Fieber. Ausgerechnet im Sommer. Und deshalb sollte ich am Sonntag drinnen auf dem Sofa liegen und heißen Tee trinken, um wieder gesund zu werden. Fido wurde nicht krank. Tee musste er also nicht trinken. Aber er legte sich trotzdem zu mir auf das Familiensofa. Dort entschlossen wir beide uns dann, am Nachmittag mit meinen 136 Dominosteinen eine Dominosteinkette auf dem Wohnzimmertisch aufzubauen. So eine Dominosteinkette hatte ich mal im Fernsehen gesehen. Da waren es aber viel, viel, viel mehr Dominosteine. Mindestens 10.000. Wir hatten zwar nur lumpige 136, aber der Wohnzimmertisch ist ja auch nicht riesig. Am Schluss wollte ich den ersten Stein umkicken. Und dann würden alle anderen 135 Steine nacheinander ebenfalls umfallen. So der Plan. Schließlich hatte es bei den Leuten im Fernsehen ja auch so funktioniert. Wir hatten gerade 34 Steine aufgebaut, da musste ich niesen. Der erste Dominostein fiel auf den zweiten, der auf den dritten. Am Ende fielen alle 34 Steine in rasantem Tempo um. Aber nicht nur das. Ich erschreckte mit meinem lauten Nieser auch Fido. Der machte einen ebenso rasanten Satz vom Sofa. Gerade in dem Moment, als Mama mit dem hübsch eingepackten Geburtstagsgeschenk mit Riesenschleife für Oma dort vorbeiging, um es in den Flur zu bringen. Er landete direkt in Mamas Armen, wo ja eigentlich bereits das Paket für Oma war. Fidos Schnauze stupste dagegen und das schöne Paket flog direkt in Richtung Bügelbrett, das Papa extra im Wohnzimmer aufgebaut hatte, um dort seine Hemden zu bügeln und mir ein wenig Gesellschaft beim Gesundwerden zu leisten. Gerade hatte er das Bügeleisen auf dem Bügelbrett abgestellt, da plumpste das Paket auf das andere Ende vom Brett und katapultierte das Bügeleisen in die Luft. Es machte einen Riesenhopser, drehte sich einmal um die eigene Achse und segelte geradewegs durch das Fenster. Was ja eigentlich gar nicht so schlimm gewesen wäre, wenn Papa nicht extra wegen meiner Erkältung das Fenster zugeriegelt hätte. Und so flog das Bügeleisen leider durch die Fensterscheibe, die dadurch zu Bruch ging. Papa lief natürlich gleich ans Fenster, um zu schauen, ob auch niemand durch das schwere Bügeleisen verletzt worden war. Aber es war sicher in einem Busch gelandet. Mama rief aufgeregt bei Glasermeister Wutz an. Denn klar, wir brauchten eine neue Fensterscheibe. Der war gerade mit seinem Transporter auf dem Weg zu einem Kunden leckte sich gerade die Finger, die ganz verschmiert von seiner Marmeladenstulle waren, die er nebenher gegessen hatte, und griff nach seinem Handy, um Mamas Anruf entgegenzunehmen. Aber das flutschte aus seiner marmeladenverschmierten Hand und fiel unter den Beifahrersitz.
No.
Geistesgegenwärtig bückte er sich, was wohl keine so prima Idee war. Natürlich hatte er, während er unter dem Beifahrersitz nach dem Handy suchte, nicht nach vorne schauen können. Und so hatte er den Eiswagen übersehen, der am Straßenrand parkte.
Und?
Die Glasscheiben, die bisher auf der Ladefläche seines Transporters gestanden hatten und die Wutz eigentlich vor der Abfahrt noch hatte festschnallen wollen, aber wer denkt schon immer an alles, flogen in hohem Bogen durch die Luft und zerschepperten auf der Straße. Vor dem Eiswagen stand wie immer eine lange Schlange von Kunden, die begierig auf das Eis warteten, das Giulia Cremotti ihnen aus dem Wagen heraus stolz verkaufte. Denn ihr Eis ist wirklich die beste Eise von die ganze Welt. Das erklärte sie jedenfalls gerne jedem Kunden zu jeder Eiskugel, die sie in die Becher tat. Doch in diesem Moment sagte sie das nicht, sondern schrie nur laut und entsetzt auf. Wutzens Transporter gab Giulias Eiswagen einen Megastoß. Der machte erst einen Hopser, wodurch Eisbecher, Waffeltüten, Löffel und alles andere im Wagen durcheinandergewirbelt wurden und rollte dann die Straße entlang und anschließend durch das Eingangstor in den Stadtpark. Giulia, die ja eigentlich gerade ihre Kunden bedient hatte, warf sich eilig hinter das Lenkrad, wobei sie wieder mächtig, heftig schrie. Sie versuchte zu bremsen, aber das funktionierte nicht. Äußerst geschickt umkurvte sie die Spaziergänger und sämtliche Bäume. Sie rief wohl auch so etwas wie »Aus die Weg! Aus die Weg!« Aber so genau konnte man das in dem ganzen Tohuwabohu nicht hören. Schließlich steuerte sie zielsicher auf den Stadtparkbrunnen zu. Den mit der großen Weltkugel in der Mitte, aus der das Wasser so hübsch heraussprudelt. Also der, in den ich samstags geplumpst war, weshalb ich jetzt mit einer Erkältung auf dem Sofa lag. Mit einem lauten stieß Giulia Cremotti gegen den Beckenrand und kam zum Stoppen. Das Wasser im Becken, das in seinem bisherigen Leben immer nur munter vor sich hingeplätschert hatte, machte eine Riesenwelle und schwappte heftig gegen die Weltkugel. Die kippelte auf ihrem Sockel hin und her und noch einmal hin und her und dann nur noch hin. Denn jetzt platschte sie kurz ins Wasser, hüpfte dann zu Giulias Erstaunen wie ein Gummiball aus dem Becken und rollte gegen die Leiter von Parkwächter Knoll, der seit Stunden damit beschäftigt war, Girlanden für den Zirkus in die Bäume zu hängen und der nun ängstlich laut aufschrie. Wie in Zeitlupe fiel seine Leiter langsam zur Seite. Gerade noch rechtzeitig ergriff Herr Knoll im Fallen eine Girlande und flog daran baumelnd hin und her. Und wieder hin und her. Das machte er ziemlich oft. Und es erinnerte mich an etwas. Stimmt. Sowas hatte ich schon mal in einem Tarzan-Film gesehen. Tarzan nahm dafür allerdings eine Liane. Und der flog damit meist nur einmal hin und nicht ständig hin und her. Naja, jedenfalls irgendwann landete Parkwächter Knoll dann sicher wie in einem Sprungtuch auf dem Zirkuszelt des Zirkus Bobomir. Um nun nicht zu allem Überfluss vom schrägen Dach herunterzufallen, suchte unser Parkwächter nach einem Halt und erwischte gerade noch im Vorbeirutschen einen der Seitenmaste, an denen so ein Zirkuszelt befestigt ist. Parkwächter Knolls Rutschpartie brachte alles aus dem Gleichgewicht. Das Zelt wankte gefährlich nach links und dann wieder nach rechts. Im Zelt waren gerade die fliegenden Rassellis dabei, am Trapez ihren Auftritt für den Abend noch einmal zu proben. Doch nun wankte auch das Trapez, wodurch Berti Rasselli abgelenkt wurde, der gerade seinen berühmten dreifachen Salto mit siebenfacher Schraubdrehung übte. Da er das Ganze auch noch mit Augenbinde machte, verlor er am Trapez hängend die Übersicht und flog geradewegs gegen das Zeltdach. Es machte kurz und Berti Rasselli flog blindlings aus dem Riss im Zelt durch den Abendhimmel. Dass er dabei laut aufschrie, konnte man ihm nicht verdenken. Nur gut, dass auf der Wiese vor dem Zirkuszelt gerade Mücke seine Mahlzeit eingenommen hatte und jetzt verträumt vor sich hindöste. Mücke ist eine der Hauptattraktionen des Zirkus Bobomil. Und er ist ein Elefant. Also, Mücke stand vor sich hin dämmernd auf der Wiese, als Berti Rasselli schreiend durch die Luft flog und zielsicher auf Mückes breitem Rücken landete. Mücke wachte natürlich auf und war mächtig verwirrt. Denn wie konnte er damit rechnen, dass Berti so plötzlich mir nichts, dir nichts durch die Gegend fliegt und ausgerechnet auf seinem Rücken landet? Er trompetete los. Und nicht nur das. Man könnte ja meinen, dass Mücke ein sehr kleiner Elefant ist, bei dem Namen. Aber das stimmt nicht. Ganz im Gegenteil. Jedenfalls riss sich der kolossal große Mücke von dem Tau los, das um sein rechtes Bein geschlungen war, und rannte mit dem sich krampfhaft an Mückes Ohren festhaltenden Berti Rasselli wild trompetend durch den Park. Wie schon Eisverkäuferin Julia vor ihm, umkurvte auch Mücke sämtliche Spaziergänger und Bäume sehr rücksichtsvoll. Nun gut, einen Mülleimer übersah er. Aber ansonsten blieb im Park alles heil. Durch den Hinterausgang vom Park gelangten Berti und Mücke auf die Straße. Da war um diese Zeit viel los. Jeder wollte irgendwo hin, kam aber nicht weiter, weil alle Autos wegen einer Baustelle im Stau steckten. Berti und Mücke hatten zwar immer noch ein ziemliches Tempo drauf, aber auch hier war Mücke äußerst vorsichtig und versuchte, möglichst wenige Dellen an den Autos zu hinterlassen. Einige Autofahrer dachten sogar, dass es sich nur um eine Werbemaßnahme für den Zirkus handeln könne. Und so klatschten sie aus ihren Autos heraus Beifall für Berti und Mücke. Der war allerdings weiter in Panik. Und die steigerte sich sogar noch, weil er Straßenlärm und die Huberei der vom Stau genervten Autofahrer nicht gewohnt war. Er sah keinen Ausweg, durchbrach in einem Affenzahn den Bauzaun der Baustelle, sodass das Holz nur so durch die Gegend flog, und raste direkt auf den dort stehenden Baukran zu. Einen ziemlich hohen Baukran. So einen Baukran habt ihr noch nicht gesehen. Und wenn Mücke nicht so einen dicken Hintern gehabt hätte, wäre wahrscheinlich nichts passiert. Aber Mücke war nun einmal ein großer Elefant mit einem passenden Hinterteil. Und so stieß unser Mücke mit seinem Riesenpo ein klitzeklein wenig gegen den sehr hohen Baukran. Nur gut, dass niemand am Sonntag dort im Führerhaus saß. Denn der Kran schwankte hin und schwankte her, wie vieles andere vorher ja auch schon. Dann wieder hin und zu schlechter Letzt fiel er ganz langsam gegen einen Leuchtturm, der in der Nähe am Ufer stand. Wo ein Leuchtturm ist, ist natürlich auch Wasser. In diesem Fall die Ostsee. Der Leuchtturm geriet durch den Aufprall ins Schwanken. Das war recht hübsch, weil die Lampen im Turm natürlich ebenfalls hin und her schwankten. Es war inzwischen auch schon etwas dunkel geworden und so sah es fast so aus, wie wenn du oder ich zu Silvester eine Wunderkerze hin und her schwenken. Und nach einigem Hin- und Hergeschwanke krachte der Turm in die Wellen. Die waren vorher recht klein gewesen, also eher Wellchen. Aber jetzt formierte sich eine Riesenwelle, die im Vergleich zur Riesenwelle vom Stadtparkbrunnen vorher eine Mega-Riesenwelle war. Ein Kreuzfahrtschiff, das gerade in einiger Entfernung vorbeifuhr, wurde von der Mega-Riesenwelle mächtig überrascht und durchgerüttelt. Aber noch überraschter waren die fünf Möwen, die eigentlich auf dem Schiff gerade ein wenig verschnorft hatten und hofften, dort irgendwie an das kalte Buffet zu gelangen, das auf dem Deck für die Passagiere gerade aufgebaut wurde. Das Buffet wirbelte durch die Luft und die fünf Möwen flatterten panisch auf und flogen sehr, sehr weit hoch. Also so richtig hoch. Und aus lauter Hektik schieterten sie ziemlich wild drauf los. Möwen machen sowas gern. Max Markowski drehte gerade mit seiner Propellermaschine einige Runden über der Ostsee, als es plötzlich im Cockpit stockdunkel wurde. Denn die zappelig flatternden Möwen schieterten geradewegs auf die Cockpitscheibe seiner Propellermaschine. Max Markowski konnte bei all dem Schiet auf der Scheibe nichts mehr sehen und flog nun ausgesprochen wirr in der Luft herum. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wenn nicht in diesem Moment eine Marsrakete vom nahen Weltraumbahnhof gestartet wäre, wäre das ja alles nicht so schlimm gewesen. Aber durch Maxens wirres Herumgefliege kam die Mars-Rakete ein kleines bisschen von ihrem Kurs ab. Die Wissenschaftler in der Weltraumzentrale schauten verwirrt auf ihre Bildschirme. Sie hatten doch alles so gut geplant. Und dann das! Sie versuchten alles, um die Rakete wieder auf Kurs in Richtung Mars zu bringen und tippten, was das Zeug hielt, auf ihren Computertastaturen herum. Aber da touchierte die Mars-Rakete auch schon in ihrem chaotischen Flug den Mond. Touchieren bedeutet, dass sie nur ganz leicht den Mond berührte. Der Mond hopste trotzdem 3,5 Zentimeter nach links. Also, eigentlich war das nicht von Bedeutung. Was sind schon 3,5 Zentimeter? Von der Erde aus konnte man das schon mal gleich gar nicht wirklich sehen. Obwohl Vollmond war. Im Weltraumzentrum atmeten die Wissenschaftler jetzt allerdings auf. Denn der kleine Wumms brachte die Mars-Rakete wieder auf Kurs. Am Samstag, also dem Tag, an dem ich in den Stadtparkbrunnen gefallen war, hatte sich ein UFO zu uns auf den Weg gemacht. Ein UFO ist ein unbekanntes Flugobjekt. Und die Außerirdischen, die darin sitzen, sind ebenfalls unbekannt. Zumindest uns. Und wir ihnen. Und das wollten sie mit dem Flug ändern. Denn die sind neugierig. Sie kamen von einer Galaxie, die viele Lichtjahre von der Erde entfernt ist und beobachteten schon den ganzen Tag, was wir hier unten auf der Erde so trieben. Also alles. Von meinem Sturz ins Wasser bis zum Start der Mars-Rakete. Sie hatten sich dafür hinter dem Mond versteckt. Aber wegen der 3,5 Zentimeter Mondverrückung musste die Pilotin des UFOs ein Ausweichmanöver fliegen. Die anderen Außerirdischen an Bord des UFOs saßen gerade bei ihrem Abendessen und wurden mächtig durch den Riesenschlenker, den die Pilotin ausführte, gestört. Und Störungen beim Abendessen finden Außerirdische äußerst unerfreulich. Einer über dem anderen purzelten sie herumfluchend durch das UFO. Und dazwischen purzelten auch Teller, Gabeln, Gläser und natürlich auch ihr Abendessen. Außerirdisch gute Spaghetti mit Tomatensauce. Die Außerirdischen schimpften mit ihrer Pilotin herum, sahen dann aber ein, dass die eigentlich alles richtig gemacht hatte. Der Mannschaftskoch sah dann zufällig in den Rückspiegel und schrie aufgeregt, ich glaube, es war was auf Außerirdisch so viel bedeutet wie
es nähert sich ein Komet der Erde. Einer von der höchst gefährlichen Sorte sogar. Wenn wir nichts unternehmen, wird er die Erde treffen.
Eins ist klar. Sie waren natürlich nette Außerirdische. Und zudem wollten sie uns ja auch weiter erforschen. Und um das weiterhin machen zu können, mussten sie ihr Forschungsobjekt dringend retten. Gut, dass der Captain nicht auf seine Präsidentin gehört hatte, die vor dem Abflug meinte, dass das Riesennetz für diese Mission nicht nötig sei und nur unnötige Ladung wäre. Als erfahrener Vielflieger hatte er es trotzdem mit eingepackt. Und jetzt gab er den Befehl, das Netz auszuwerfen, um den Kometen einzufangen. Was auch prima gelang.
Wow.
Sie klopften sich alle gegenseitig auf die Schulter und der Mannschaftskoch erhielt einen Orden am silbernen Band. Denn er hatte ja den Kometen als erster entdeckt. Und dann brachten sie den Kometen zur Weltraumspermelstation in ihre weit, weit entfernt gelegene Galaxis. Ich denke aber, sie werden ganz bestimmt bald wieder zurückkehren, um weiter zu beobachten, was wir hier auf der Erde so anstellen. Aus heiterem Himmel stupste mich etwas an und ich schreckte auf. War ich etwa eingeschlafen? Weckte mich da ein Außerirdischer? Es war leider keiner in Sicht. Dafür aber Fidos feuchte Hundenase. Was war passiert? Es schien wieder alles in Ordnung zu sein. Der Komet hatte die Erde nicht erreicht. Erleichtert kuschelte ich mich tiefer in die Kissen auf unserem Familiensofa. Denn es war sonnenklar. Durch meinen Nieser und Fidos Sprung in Mamas Arme hatten Fido und ich die Welt gerettet. Ganz schön verrückt. So eine Geschichte glaubt mir sicherlich kein Mensch. Aber Vielleicht ein Außerirdischer?
Das war das Kakadu-Kinder-Hörspiel, aber ihr könnt direkt weiterhören, und zwar den Kakadu-Fragen-Podcast. In meiner letzten Folge mit Merida, da haben wir nämlich rausgefunden, dass jemanden nachzumachen gar nicht nur was Nerviges ist oder nachgemacht werden, sondern was richtig Gutes. Also schaltet ein. Bis dann, ihr Nachmacher.
Kakadu! Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.